Der Roman Die Elenden von Victor Hugo gehört zu den beliebtesten Romanen der Weltliteratur. Am besten in der heutigen Zeit natürlich in Filmform oder als musikalische Inszenierung. Eine der ergreifendsten Szenen ist, als der hartgesottene Sträfling Jean Valjean von der Polizei in das Haus des Bischofs gebracht wird. Und die Frage ist, wie geht's weiter? Jean Valjean war 19 Jahre im Gefängnis, weil er ein Laib Brot gestohlen hatte. Er ist hart geworden. Wirklich hart. Unnahbar. Menschen hatten Angst vor ihm und dann wird er aus dem Gefängnis entlassen. Aber wohin soll er gehen? Niemand will ihn. Und der Bischof nimmt ihn auf, nimmt ihn in sein Haus auf. Und kurze Zeit später stiehlt dieser Mann das Silber aus dem Haus des Bischofs. Und die Polizei erwischt ihn und bringt ihn zu diesem Bischof. Und als der Bischof ihn sieht, ruft er aus, gut, dass du kommst. Du hast vergessen, diesen wertvollen Silberkronleuchter mitzunehmen. Und die Polizei zieht ab und der Bischof sagt, zu diesem Mann, du hast mir versprochen, dass du dein Leben änderst. Vergiss es nie, was du dir vorgenommen hast. Und dieser hartgesottene Sträfling, der wird von der Liebe dieses Bischofs so tief getroffen, dass er sein Leben tatsächlich verändert. Und das andere ist ein Stück bekannt oder nicht. Dieser Mann wird durch die Liebe dieses Bischofs zu einem ganz neuen Menschen. Und das ist auch unser Thema, vergiss es nie. Vergiss nie, welche verändernde Kraft die Liebe hat. Die Liebe Gottes, aber auch die Liebe unter Menschen. Ich freue mich sehr, dass wir heute Morgen gemeinsam über Gottes Wort nachdenken dürfen. Zuletzt war ich mit einem Teil von euch Ende April, Anfang Mai 23 in einer Freizeit und damals habt ihr mich schon als jemand kennengelernt, der sich gerne wiederholt, der tatsächlich Wahrheiten gerne wiederholt. Ich liebe Wiederholungen. Ich glaube, wir lernen sehr viel, wenn wir manche Dinge hören und wiederhören. Und deshalb möchte ich um Entschuldigung bitten, wenn ihr euch alles perfekt gemerkt habt von dieser Freizeit, weil einiges, der erste Teil ist eine kleine Wiederholung für uns. Und dann werde ich mich etwas stärker auf diese Wahrheit setzen. Du bist von Gott geliebt. Zunächst einmal, oh, ich habe meinen Pointer vergessen. Zunächst einmal, Gott liebt diese Welt. Das ist unfassbar. Gott liebt den Einzelnen in dieser Masse von Milliarden, 8 Milliarden Menschen. Du bist von Gott geliebt. Gott hat das bewiesen, seine berührende Wahrheit. Und Gottes Traum ist, dass einmal vor seinem Thron Menschen aus allen Nationen, aus allen Völkern, aus allen Stämmen vor seinem Thron sein wird, eine unzählbare Menschenmenge. Das ist Gottes Vision und sie wird Wirklichkeit. Und du und ich dürfen A, Teil daran haben und B, mitwirken, dass dieser Traum Gottes in Erfüllung geht. Dass du mit dabei bist und dass Menschen, die Gott dir anvertraut hat, die zu deinem Bekanntenkreis gehören, etwas von der Liebe Gottes hören und zu diesem Gott hingezogen werden. Und das Spannende ist, wenn es um die Frage geht, wie wird diese Vision erfüllt, in Erfüllung gehen, ist, dass Gott sich dazu entschieden hat, dass Lokalgemeinden, eine lebendige Gemeinde in einer Stadt, dazu beiträgt, dass dieser Traum Wirklichkeit wird, dass noch Menschen dazukommen. Und so ist Gottes Strategie tatsächlich eine gesunde Gemeinde. Ich staune darüber, denn ich denke, Ich bin auch ein begrenzter Mensch, aber ich denke, wenn ein Engel kommen würde und hier in Kirchheim-Tech mal das Evangelium verkündigen würde, da würde mehr passieren. Warum Gott sich für schwache Menschen entschieden hat, für dich und für mich, dass wir das am Arbeitsplatz, in unseren Wohnungen, in der Küche und wo immer wir sind, weitergeben. Es ist Gottes Geheimnis, aber er hat sich für Gemeinde entschieden. Und die Frage ist, wie sieht gesunde Gemeinde aus? Ich kann mich gut erinnern, als wir dann im Mai 23 zusammen waren und auch über diese Sachen nachgedacht haben. Ihr standet kurz vor der Eröffnung. Heute seid ihr in diesem Gebäude. Und das hat eine Wirkung in dieser Stadt. Es zieht Menschen an. Ich gehe davon aus, dass heute vielleicht Menschen da sind, die selten da sind. Vielleicht das zweite, dritte, vierte Mal. Und das ist wichtig und das ist gut so. Und das Wichtige, wenn es um gesunde Gemeinde geht, ist, dass sie bei diesem Kreuz von Golgatha und bei dem leeren Grab immer wieder Kraft schöpft und Orientierung. Diese Wahrheiten des Evangeliums. Und zu diesen Wahrheiten gehört, dass Gemeinde Jesu nicht für sich selbst existiert. Ein Merkmal einer gesunden Gemeinde ist, dass der Auftrag von Jesus höchste Priorität bekommt. Seid meine Zeugen, redet von Jesus. Sprecht von der Liebe Gottes, macht das bekannt. C.S. Lewis hat so zum Ausdruck gebracht, die Kirche existiert für nichts anderes, als die Menschen zu Christus zu ziehen, jeden Menschen zu einem kleinen Christus zu machen. Wenn die Kirche das nicht tut, sind alle Kathedralen, alle Geistlichen, alle Missionen und Predigten, sogar die Bibel selbst, einfach Zeitverschwendung. Es ist sogar zweifelhaft, ob das ganze Universum für einen anderen Zweck geschaffen wurde, als dass wir Menschen Jesus Christus ähnlicher werden. Indem wie wir reden, indem wir miteinander umgehen, bis hin indem wie wir fühlen und handeln. Das ist der Auftrag der Gemeinde Jesu. Und eine Gemeinde besteht aus Menschen, die interessiert sind, die suchend sind, vielleicht heute, vielleicht beim Livestream heute. Menschen kommen, manche wissen gar nicht, warum kommen sie tatsächlich in eure Gottesdienste. Denkt daran, vielleicht haben sie eine tiefe Not, eine Diagnose, Beziehungsschwierigkeiten. Die wenigsten kommen wahrscheinlich, weil sie sagen, ich will mein Leben mit Gott ordnen. Aber sie sind da, denn ihr habt etwas Anziehendes an euch, sind suchend. Das Ziel ist, dass diese Menschen kommen und wiederkommen und irgendwann den Schritt zum Kreuz tun. Und dann sind das Babys im Glauben, Kleinkinder im Glauben, mit all dem, was zu einem Kleinkind gehört, das sich um sich selber dreht und schreit und das eine und andere braucht. Das ist okay für eine Gemeinde, dass sie sich in ganz besonderer Weise um die Babys im Glauben kümmert, die noch nicht lange da sind, die das neue Leben erst erkunden. Aber diese Babys wachsen, Kleinkinder wachsen, wenn sie Nahrung und Wärme und Licht und all das haben, was zum Wachstum dazugehört. Und Menschen werden zu jungen, starken Christen im Glauben, erwachsen im Glauben. Das ist die Dynamik, die ich euch gerne noch einmal, vielleicht für manche ganz neu, für manche eine Erinnerung. Das ist eine echte Möglichkeit, dass es in einer Gemeinde so Wachstumsprozesse gibt und dass Menschen dann dahin kommen, dass sie gereift sind zu einer Persönlichkeit, die eine Reich-Gottes-Perspektive hat, wo es nicht mehr um mich geht, nicht um meine Familie, nicht um meine Gemeinde, sondern um Gottes Reich. Gemeinde Jesu hat einen sehr schönen Satz gehabt, damit Gemeinschaft gelingt oder so ähnlich, rechts oben auf eurer Willkommensfolie. In der Gemeinde Jesu können Beziehungen gelingen. Und es geht immer um das Miteinander, um das Einander, nicht um mich. Es geht darum, das große Ganze zu sehen. Und man kann natürlich die Frage stellen, so vielleicht, wie viel Prozent suchende Menschen sind bei euch im Umfeld der Gemeinde? Wie viele Babys im Glauben und wie viele Erwachsene? Wie viele, die zu einer Reich-Gottes-Perspektive gekommen sind? Nun leben wir in einer gefallenen Welt und diese Dynamik, die sich so schön anhört, wird durchbrochen durch manche Hindernisse in dieser Welt, die in dieser Welt tatsächlich da sind. bei manchen Menschen bringt Gottes Wort keine Frucht. Das hat der Jesus einmal in einem Gleichnis gesagt. Menschen hören das Evangelium und die Sorgen des Alltags ersticken das Wort. Es kann nicht aufgehen. Menschen kommen, sie kommen vielleicht wieder und irgendwann, wenn sie spüren, sie sind gefordert, das ist eine Entscheidung wert, dann vielleicht, und das ist tragisch, gehen sie raus aus dieser Gemeinschaft der Suchenden. Und wenn es um die Babys im Glauben geht, dann haben wir Menschen, die sich nicht von Gottes Wort ernähren, auch nicht in der Gemeinschaft sind und die aus dieser Drehung um sich selbst, die für ein Baby ganz normal ist, nicht herauskommen und nicht reifen. Und auch bei der dritten Gruppe von Menschen haben wir das Problem, ein anderes Problem, dass diese Menschen vielleicht übersättigt sind von Gottes Wort. Es kommt im Leben nicht zum Tun. Man hört so viel. Und man nimmt so viel auf. Und man liest und man hört. Und es kommt nicht zur Veränderung, weil es in unserem Leben nicht zum Tun kommt. Das ist gar nicht so einfach. Wir wissen, dass Bitterkeit nicht gesund ist für unser Leben. Dass es falsch ist, wenn wir uns permanent daran klammern, dass Menschen uns verletzt haben und dass wir eigentlich vergeben sollten. Und wir können viel über dieses Thema reden und lesen, aber die Frage ist, wie schaffen wir es, zu jemandem zu gehen und sagen, bet für mich, ich habe ein Problem an der Stelle. Ich habe mir vorgenommen, diese Bitterkeit aus meinem Leben hinauszudrängen. Das ist nur ein Beispiel. Es muss in unserem Leben zum Tun kommen, zum Tun des Wortes Gottes, damit wir weiter reifen können. Und die vierte Kategorie von Menschen, das ist eine gewisse Tragik da, die gereift sind, vielleicht zu Mitarbeitern in der Gemeinde, zu Leitern, die irgendwann in Apathie oder im Zynismus landen und sagen, ach, das hat doch alles keinen Wert. Wir finden so viel Dekonstruktion des Glaubens in unseren Kirchen und Gemeinden heute, das kann man so nicht mehr sehen. Das muss man ganz neu denken. Und Menschen, die zu einer gewissen Reife gekommen sind, wenden sich dann apathisch oder zynisch von Gott und seiner Gemeinde ab. Das sind alles reale Gefahren. Und die Frage ist, wie wirken wir dem entgegen? Ich habe diese Wahrheiten des Evangeliums, das ist das mein Stolz, das ist das Evangelium in seiner Komplexität. Und ich habe hier die vier Wahrheiten, die ich uns noch einmal tief einprägen möchte. Die erste Wahrheit, du bist von Gott geliebt. Gott liebt dich. Das ist unsere ganz große Chance. Und das ist die Botschaft für suchende Menschen. Sie ist für alle Kategorien, aber besonders für suchende und interessierte Menschen. Und dann für Babys im Glauben. Du bist zum Wachstum geboren. Bleib nicht stehen. Kannst du dir das vorstellen? Du bist in einer Bewegung, in einer Wachstumsbewegung. Du musst nicht sündigen. Eine starke Botschaft des Evangeliums. In Christus bist du stark. In ihm kannst du manche Sünde wehren in deinem Alltag. Das ist kein Muss, sondern das ist deine Möglichkeit. Du bist zum Wachstum geboren. Und das Dritte für die, die schon länger mit Jesus unterwegs sind. Du gehörst zum Gewinnerteam. Wir wissen nicht, wer die EM gewinnen wird dieses Jahr, nicht wahr? Aber wer zum Gewinnerteam gehört, der hat ausgesorgt. Und wir mit Jesus sind wirklich die Gewinner in dieser Welt. Auch wenn wir manchmal verlieren, das ist völlig okay. Das müssen wir lernen. Wir gehören zu ihm. Wir sind Teil des Leibes Jesu, Teil der weltweiten Gemeinde. Was für starke Wahrheiten sind das? Und das Vierte, du hast Vollmacht. In geistlichen Konflikten. Wir kommen auch als Christen in manche geistlichen Kämpfe hinein. Und dann zu wissen, wir haben Vollmacht. Seine Auferstehungskraft ist erfahrbar. Das für die, die in der Freizeit dabei waren, manches neu, aber auch ein Teil Wiederholung. Und jetzt würde ich mich so gerne auf diese eine Wahrheit ein Stück draufstellen und den Nagel tief reinschlagen. Du bist geliebt. Unterschätze niemals die verändernde Kraft der Liebe Gottes. Aber seht, damit wir diese Wahrheit wirklich verstehen, damit ich den Nagel tief in die Wand schlagen kann, müssen wir erst verstehen, wie komplex, wie kompliziert diese Wahrheit der Liebe Gottes ist. Und du sagst, ich dachte, die Trinität ist etwas Kompliziertes, dass die Wahrheit von der Dreieinigkeit ist kompliziert. Und ich sage, das auch. Aber auch die Wahrheit von der Liebe Gottes ist kompliziert. Und sie ist in unserer Welt sehr schwer verständlich, weil uns die Rahmenbedingungen für diese Wahrheit, Gott liebt den Menschen, verloren gegangen ist. Liebe ist überall. Es ist ein inflationärer Begriff. Und wenn Gott sagt, ich liebe den Menschen, dann verbinden wir das mit dem, was wir unter Liebe verstehen. Ich leihe ein Beispiel von Don Carson, ein weltweit geschätzter Bibellehrer, der sagt einmal so, stellen wir uns vor, wir haben jetzt deutsche Namen, wir haben den Karl da und die Susi bei einem wunderschönen Sonnenuntergang irgendwo auf dem Feldberg Skifahren. Und Karl sagt zu Susi, ich liebe dich. Und wir fragen, was meint Karl? Von einer Verliebtheit, die wie eine Erkältung kommt und geht, könnte es tatsächlich bedeuten, ich mache dir einen Heiratsantrag. Ich möchte mein Leben mit dir teilen. Da kann alles drinnen sein. Was Karl aber sicher nicht meint ist, Susi, weißt du, ich hätte so viele andere Möglichkeiten gehabt. Du bist etwas langweilig und bei weitem nicht so attraktiv wie all die anderen Damen. Aber ich liebe dich. Das meint Karl sicher nicht. Und so verbinden wir mit der Aussage, ich liebe dich, automatisch, ich bin wertvoll, ich bin gut. Er liebt mich, weil ich so und so bin. Das ist so tief bei uns Menschen drinnen. Und dann die Liebe Gottes richtig einordnen in unserer Zeit, ist nicht einfach. Schon gar nicht, wenn wir diese, ich nenne es die komplementären Wahrheiten zu der Liebe Gottes, rausgedrängt haben. Die komplementären Wahrheiten, dass Gott souverän ist, dass Gott allmächtig ist, dass Gott der Richter dieser Welt ist, das kriegen wir ja kaum zusammen. Aber seht, wenn wir diese anderen Wahrheiten nicht mehr an uns dran lassen, dann verschwimmt auch die Wahrheit von der Liebe Gottes irgendwo im Nebel. Weil es bei weitem nicht das ist, was Gott tatsächlich gemeint hat. Die Liebe Gottes verkommt zu einer Billigware, wenn wir die anderen Wahrheiten, dass Gott der Schöpfer dieser Welt ist, dass er heilig und majestätisch ist, nicht mehr an uns dranlassen. Und nun leben wir in einer Welt, wo die Wahrheiten kaum noch Eingang in unsere Kultur finden. Wir gucken einige Facetten der Liebe Gottes, die schöpferische Liebe Gottes. Sehr bedeutsam. Gott ist der Schöpfer dieser Welt. Die Haare auf unserem Haupt sind gezählt. Wenn ein Spatz zur Erde fällt, weiß Gott es alles. Die Schöpfung ist, und er liebt diese Schöpfung. Und manche Menschen bleiben bei der Schöpfung, bei der schöpferischen Liebe Gottes stehen und sagen, mehr brauche ich überhaupt nicht. Als die Berge und den Wald und die Tiere. Wir brauchen es. Weil die Probleme von uns Menschen bei weitem über das hinausgehen, was die Schöpfung uns bieten kann. Und von daher haben wir eine zweite Facette der Liebe Gottes und das ist das Kreuz von Golgatha. Das ist die rettende Liebe Gottes. Das ist die Liebe Gottes, die hineinwirkt in unser Leben, weil wir verloren sind. Weil wir uns auf einen Punkt zubewegen, wo Gott diese Welt richten wird. Und nur in dem Kreuz von Golgatha ist Schutz und Heil und Sicherheit. Eine großartige Wahrheit, die aber erst dann zum Tragen kommt, wenn wir wissen, wir sind verloren. Verlorener, als wir es zugeben wollen. Und dann kommt die zweite Wahrheit. Wir sind geliebter, als wir uns das jemals vorstellen können. Angenommen, so wie wir. wir sind. Das ist die rettende Liebe Gottes. Und eine weite Facette, ich habe mich auf vier beschränkt, ist die erwählende Liebe Gottes. Gott hat sich eine schwere Wahrheit, das ist mir völlig klar, dass Gott Menschen erwählt und dass wir das in Gottes Wort finden, dass er Menschen erwählt, die in Ewigkeit mit ihm zusammen sind. Das ist seine Sache. Aber wir verkündigen das. Und wenn du dich daran stößt und sagst, warum gibt es das? Und dann sage ich nur, komm, lass dich rufen. Du gehörst zu denen, die Gott heute ruft. Er liebt dich. Auch das Thema Israel ist ein spannendes Thema, dass Gott seine Heilsgeschichte im Alten Testament mit dem Volk Israel gemacht hat und heute noch macht. Ein Volk, das sich so sehr gegen seinen Gott gewandt hat, immer und immer wieder. Und das heute Wege geht, die wir gar nicht nachvollziehen können ohne weiteres, auch als Christen. Und trotzdem bleibt diese Wahrheit, Israel, das auserwählte Volk Gottes. Und wir wollen dazu stehen, bei aller Fragen, die wir haben, bei aller Problematik, die da ist, die erwählende Liebe Gottes. Ein großer Trost für mich und auch für dich, wenn du zu ihm gehörst, dass du am nächsten Morgen, am Montagmorgen nicht aufwachen musst und dir die Frage stellen musst, gehe ich verloren? Du bist gerettet für Zeit und Ewigkeit. Er hat dich gerufen und erwählt vor Grundlegung der Welt. Und dann haben wir die väterliche Liebe Gottes. Die Liebe Gottes, die, wo Gott wie ein Vater mit seinem Kind umgeht. Wo Gott wie ein Vater sein Kind an der Hand nimmt, es schützt, es bewahrt. Und wo diese Liebe Gottes in ein Leben eingreift, bewahrend und auch erziehend. Ich habe, damit wir das vielleicht ein bisschen verstehen, ein Bild für uns, für heute von Florian Frommlowitz. Das ist der Nachfolgetorwart von Robert Enke, der 2009 seinem Leben ein Ende gemacht hat auf tragische Weise. Und dieser Florian wird plötzlich berühmt bei Hannover 96. Und zunächst geht ja auch alles sehr, sehr gut. Seine Karriere geht steil bergauf und dann irgendwann sitzt er auf der Reservebank. Irgendwann hat er Verletzungen und er sagt selbst, dass er dann irgendwann nur noch ums Überleben gekämpft hat, dass er aus dieser Nummer rauskommen kann. Es ging um Amputation des Beines und so weiter. Aber dieser Florian Frommlowitz sagt, der Herr hat mich durch die Verletzungen zu sich gerufen und mir eine zweite Chance gegeben. Er ist katholisch aufgewachsen und sagt, ich habe immer gewusst, dass es Gott gibt. Mir war schon immer in meiner Profizeit bewusst, dass ich ein Sünder bin. Er hat gewusst, wo das Rotlichtmilieu ist, dieser Mann. Er wusste, sein Gewissen hat sich immer wieder gemeldet. Aber in dieser Zeit drang diese Erkenntnis in mein Herz. Und heute ist er dankbar für diesen so tiefen, schweren Weg Gottes mit ihm. Es ist die bewahrende und auch die strafende Liebe Gottes. Auch ein Wort, das für uns sehr schwer eingängig ist. Dass der Vater im Himmel in unser Leben eingreift, auch mal erziehend und strafend. Das gehört mit zu den Wahrheiten der Liebe Gottes. Du bist geliebt. Ich bin stolz auf seinen Vater, der mich nicht in die Irre gehen lässt. Und der den Menschen nachgeht, auf seine liebevolle, gnädige Weise. Es gehört mit zu unserer Welt, dass ein Vater seinen 5-Jährigen mal hart anfasst, wenn er über die Straße laufen will und in Gefahr ist, oder? Es ist wichtig, dass Eltern mal zu einer heranwachsenden 14-Jährigen sagen, du bist um 10 Uhr oder um 9:30 zu Hause. Und dass Grenzen gesetzt werden. Und Grenzen machen ja überhaupt nur Sinn, dass wenn die einfach übertreten werden, dass irgendetwas passiert. Wir haben 4 Kinder gehabt. Ich weiß, wovon ich spreche. Das Verhältnis zu meinen Kindern hat sich nie geändert. Aber die Atmosphäre im Haus wohl, wenn das eine Kind die Atmosphäre des Spiels, der Liebe, der Vertrautheit plötzlich zerstört hat durch Ärger und Aggression, dann musste gesprochen werden, dann musste Zeit investiert werden, dann musste das aufgearbeitet werden, was nicht immer leicht ist. Und so liebevoll geht Gott mit uns um, dass wir sagen, das ist ein Aspekt der Liebe Gottes. Auch in dieser Liebe gilt es tatsächlich zu ruhen. Der Vater im Himmel liebt uns wie ein Vater. Wir haben es nun diese Aspekte der Liebe Gottes geschafft. Ach ja, ich habe hier eingeblendet, auch eine Sache, die wie Gott mit uns in Landau umgegangen ist. Ihr habt das, die ihr auf der Freizeit wart, mitbekommen, gerade April, Mai hatten wir mit unserer Stadt Spannungen, weil der Oberbürgermeister uns als homophob verschrien hat. In dieser Welt, wenn wir die Spannung zwischen Liebe und Wahrheit halten, dann werden wir oft von vielen verurteilt. Und so sind wir als Gemeinde, als Christen in Landau verschrien, dass wir homophob sind. Und Ende November war Volker Kauder, ehemaliger Fraktionsvorsitzender der CDU, bei uns im Gottesdienst. Und in der Nacht hat man das an unsere ganze Glaswand gesprüht. Kein Gott, kein Staat. My body, my choice. Das war ein Stück gegen das Thema Abtreibung. Und da waren viele, viele Scheiben besprüht. Was ich damit zum Ausdruck bringen will, ist, dass wir in einer Zeit und in einer Welt leben, wo vielleicht der Weg mit Jesus auch mal Opfer kostet. Aber wir sind geliebt von einem Vater im Himmel. Und es gilt tatsächlich, die Kosten der Nachfolge immer wieder, auch in unserer Zeit, zu überschlagen und zu fragen, ist es mir wert? Gott liebt dich. Er hat dich erwählt, er ruft dich. Du darfst ihm gehören für alle Zeit, aber er hat Ziele mit dir, die weit über dein kleines Leben hinausgehen. Das sah dann so aus vor unserem Gebäude, vor dem Gottesdienst. Wir hatten einen sehr, sehr schönen, berührenden Gottesdienst, aber das war draußen. Und das macht dann schon etwas, auch mit einer Gemeinde, wenn sowas da ist. Nochmal kurz, die schöpferische Liebe Gottes, die rettende Liebe Gottes, wir brauchen sie. Gott streckt seine Retterhand entgegen und sagt, komm, du brauchst Vergebung. Gott möchte schuldbeladene Menschen glückselig machen. Die erwählende Liebe Gottes. Er ruft heute, komm, komm. Und die strafende und auch die bewahrende Liebe Gottes. Und wenn Gott mit dir zurzeit Wege geht, die für dich sehr schwer sind, es kann so vieles sein, ja. Eine Diagnose, die muss verarbeitet werden. Die erste Frage, die bei einer Diagnose bei uns Menschen aufpoppt, warum gerade ich? Oder warum gerade er, der so ein guter Mensch ist? Das trifft uns. Es kann Beziehungsschwierigkeiten geben. Es geht so vieles an Beziehungen in unserer Welt, in Brüche, auch in unseren christlichen Kreisen. Und auch das kann ein Weg Gottes mit dir sein. Klammere dich daran. Du bist geliebt. Es gehört zu den größten Wahrheiten für mich, dass Gott ein guter Gott ist. Und das hat lange gedauert, bis das bei mir angekommen ist, dass Gott gut ist. Und jetzt klammere ich mich daran. Zweifle nie an der verändernden Kraft der Liebe Gottes in deinem Leben für dich und für andere. Das gilt für Eltern, es gilt für Großeltern. Lieben wir, strahlen wir Liebe aus. Diese Welt ist hungrig nach Liebe. Und wenn in deinem Leben so viel schon schief gelaufen ist, vielleicht bist du schon viele Jahre mit Jesu unterwegs und die letzten Jahre sind nicht gut gelaufen, wenn es um deinen Glauben und deine Beziehung zu ihm geht. Komm zurück. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn ist für Christen, auch für Christen, für uns, die wir vielleicht uns weit weg vom Vater bewegt haben, weil wir verärgert sind über ihn, für die Wege, die er mit uns gegangen ist. Und lass dir das in schwierigen Stunden auf der Zunge zergehen. Du bist von Gott geliebt. Du hast seinen Geist. Und sein Geist bezeugt zusammen mit deinem Geist, dass du sein Kind bist. Setz dich nicht hin und wart. Und dann geht's, es steht ja da in Römer 8, sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Du sagst, ich habe das nie erlebt. Werde nicht passiv und warte auf diese Stimme Gottes. Es heißt dort, sein Geist bezeugt zusammen mit unserem Geist. Das heißt, wenn du sagst, Herr Jesus, ich habe mich für dich entschieden und ich habe oft den Finger auf Stellen in Gottes Wort gelegt, auf meinen Knien gesagt, da steht es. Du hast es gesagt. Wenn wir ihn im Glauben annehmen, dann gibt er uns das Recht, dass wir Kinder Gottes heißen dürfen. Und wenn du das tust, dann kommt das Echo des Geistes Gottes. Ja, du bist mein Kind. Fürchte dich nicht. Du bist geliebt. Warum hat Gott so viel investiert für uns? Es bleibt ein Geheimnis, aber Gott wollte die Ewigkeit mit dir und mit mir verbringen. Das ist sein Ziel. Das ist unsere Vision am Anfang gewesen. In alle Ewigkeit eine unzählbare Menschenmenge mit ihm zusammen in der Ewigkeit. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil sein Werk von Golgatha uns so verändert, dass wir vor Gott angenehm sind, dass wir schön werden in Gottes Augen. Und er freut sich, wenn wir einmal bei ihm sind. Das können wir uns kaum vorstellen. Wir haben ein Gleichnis, wo es dann heißt, die kriegen unterschiedliche Talente, die Diener, die Knechte, und dann kommt der Herr zurück und dann fragt er, was hast du damit gemacht? Was hast du, wie bist du damit umgegangen, was ich dir anvertraut habe? Denken wir an dieses Thema Gemeinde, dynamische Gemeinde, gesunde Gemeinde. Was machst du, wie ist dein Beitrag? Und dann sagte der Herr, gehe ein, du warst treu im Kleinen. Du warst treu im Kleinen, gehe ein, wie geht's weiter? In die Freude deines Herrn. Das muss man sich auf der Zunge mal zergehen lassen. Ich habe so oft gedacht, na ja, und dann gehe ich in meine Freude ein, dann ist endlich Freude da. Ja? Aber das sagt der Text nicht. Der Text sagt, gut gemacht. Geh jetzt ein in die Freude deines Herrn. Was bedeutet das? Unser Herr wird sich richtig freuen, wenn wir einmal nach Hause kommen und mit ihm zusammen sind. Das ist schon berührend. Seine Liebe, seine erziehende Liebe, seine rettende Liebe, seine erwählende Liebe bringt uns dahin, dass wir einmal ihm ähnlich sind. Kleine Christusse, das war unser Ausgangspunkt, dass wir als Gemeinde einander diese Verantwortung uns zusprechen und sagen, wir sind gemeinsam auf dem Weg. Es lohnt sich, ihm in dieser kurzen Zeit nachzufolgen. Ich habe für uns ein Gebet, ich glaube, man kann es, hoffe, dass man es lesen kann. Und wir haben das eine Gebet für Menschen, die schon Jesus nachfolgen. Rechts. Ein Gebet, wo wir alle Räume unseres Lebens ihm geben, ihm öffnen. Und wir haben links ein Gebet für Menschen, die noch nie mit Jesus Christus irgendwie wirklich in diese Beziehung getreten sind. Und ich wünsche mir, dass wir jetzt eine gute Minute der Stille haben. Und jeder nimmt das Gebet, wo er denkt, das passt für mich. Und dann wird die Stille unterbrochen werden von Christoph. Amen.